Ja, hi Philipp, Gude, wie geht's dir?
Hi Sarah, gut geht's mir. Danke der Nachfrage. Schön, wieder hier zu sein.
Ja, Mann, ey, ich muss auch sagen, ich freue mich total, dass wir hier weitermachen in unserer EM-Vorbereitung sozusagen, uns nochmal hier im Vollspann-Podcast treffen. Auch ein großes Hallo an unsere Zuhörer.
Hallo, auch meinerseits.
Genau, die gerne mitdiskutieren können und ich hoffe, dass wir so den ein oder anderen Funken mitgeben können. Ja, wie ging es dir denn, lass uns gleich mal einsteigen, wie ging es dir denn eigentlich nach dem letzten Podcast, in dem wir mal so einen Überblick über die Mannschaft gegeben haben, so einen Überblick über die Reihen mal, ja, wie soll ich sagen, fast ausdiskutiert haben. Wir hatten ja unsere Meinungen auch, ja. Ist da was hängen geblieben, ist da was weitergegangen, ist da, wie ging es dir?
Ja, es war ein ganz spannendes Thema, was wir das letzte Mal hatten. Wir sind ja die Startelf quasi durchgegangen bei den letzten beiden Vorbereitungsspielen und haben mal diskutiert, wie die uns gefallen haben, welche Spieler Lust auf mehr macht bei der EM, welche Spieler eventuell noch in den Kader rücken könnten, auch eine gewisse Vorschau geben. Da könnte man heute auch noch ein bisschen tiefer eintauchen, habe ich mir auch nochmal Gedanken drüber gemacht, gerade weil die Bundesliga ja auch weiterging und waren viele, viele tolle Aspekte dabei, die wir auch gesagt haben, die wir quasi thematisiert haben. Und ja, wie sich der Fußball so entwickelt, merkt man, dass ganz viele Spieler auch Lust auf eine Heim-EM haben, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hatte vor einem Jahr. Vor anderthalb, vor zwei Jahren, je nachdem, wie weit man sich mit Fußball auseinandersetzt.
So im Jargon würde man sagen, sie bieten sich an.
Genau, genau. Und das ist ja auch das Schöne. Das ist ja das Schöne, hatten wir auch besprochen, dass der Bundestrainer da auch Möglichkeiten hat, mehrere Spieler mitzunehmen.
Ja, absolut, absolut. Auch nochmal, man weiß ja nicht, was passiert. Wir sind noch in der Vorbereitung, ne? So blöd es klingt und so phrasengedroschen, aber einfach ein Luxusproblem besteht, finde ich, momentan. Wer da Bock hat, wer bestimmt auch noch gut ins Team passen würde. Und meinerseits muss ich sagen, ist tatsächlich auch von unserer letzten Aufnahme, es war ja letzte Woche, tatsächlich auch nochmal so hängen geblieben, dass wir viel über das Team, über Zusammensetzung gesprochen haben auch. Ne? Dieses, was hält das Team auch zusammen? So ein bisschen über die Position hinaus geguckt auch. Und wir hatten ja auch gesagt, zum Beispiel, dass Hummels so ein Kandidat ist, an dem du nicht vorbeikommst. Und da bleibt bei mir gerade auch so im Kopf oder hing auf einmal so, ey, wir haben jetzt doch schon den einen oder anderen, ich nenne es mal Oldie dabei, na, die so auf dem Platz stehen, ob das jetzt dann Richtung Müller geht oder Groß ist für mich auch so ein Comeback-Oldie. Ja, Gündogan ist dabei. Würdest du da auch nochmal so ein Augenmerk drauflegen? Also könntest du dir, macht das für dich nochmal eine große Komponente auf, da irgendwie so Oldies dabei zu haben?
Ja, das ist eine gute Frage, weil man wollte ja vor Jahren eigentlich einen Umbruch machen und man hat sich dazu entschieden, dann auf junge Spieler, auf Talente zu setzen. Man hat so das Gefühl gehabt, dass so ein Run auf junge Spieler besteht.
Kannst du es vielleicht nur so ein bisschen spezifizieren? Also welche Jahre meinst du, warst du da oder?
Ja, gerade nach 2014 hat man versucht, so weiterzumachen.
Ja.
Was ja auch total legitim ist. Also die sind Weltmeister geworden, die wissen, wie man Spiele gewinnt. Die wissen auch, wie man ein Finale gewinnt.
Ja.
Aber die Spieler dann quasi rauszubekommen, wenn sie die Leistung nicht mehr so bringen, das ist ja auch immer die hohe Kunst. Das hat dann einfach nicht so gut geklappt, weil man einfach eine andere Philosophie gefahren ist. Also die U21 hat ja Erfolge gefeiert zum Beispiel.
Nennenswerte, ja.
Man war im Confed Cup ganz gut dabei, hat sich dann aber bei der WM 2018 dann doch für was anderes entschieden, hat Spieler wie Sané zu Hause gelassen. Der zu dem Zeitpunkt Rookie of the Year wurde in England, in der vermeintlich stärkste Liga. das hat man damals auch in England nicht so verstanden, aber gut, so ist es. Und Jetzt hat man so ein bisschen den Dreh raus, zu sagen, okay, wir brauchen trotzdem noch mal so ein Gerüst. Es zählt das Leistungsprinzip, aber trotzdem ein Gerüst mit erfahrenen Spielern. Deswegen auch Toni Kroos zurück, oder nicht nur deswegen, sondern weil er einfach auch ein richtig, richtig guter Kicker ist. Auch einer der besten, also er spielt bei Real Madrid und
Das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt, den du rausstellst, dass ich jetzt so gar nicht vielleicht so verdeutlicht habe. Ja? Wenn ich Oldies meine, dann ist es oft oder kann das natürlich falsch verstanden werden, dass ich sage, so, das sind die Ü30 oder annähernd 30 und drüber. Und das meine ich gar nicht so, sondern.
Ja, weil fürs Alter können sie ja nichts. Die können ja was für ihre Leistung.
Genau.
Und die Leistung spiegelt sich manchmal im Alter wieder und manchmal einfach nicht. Das ist einfach spielerabhängig, wie weit oder wie cool auch ein Spieler ist in entscheidenden Spielen. Und dieser Parameter, den finde ich einfach nicht so toll in Deutschland, dass man dann sagt, ja, das ist jetzt ein älterer Spieler, deswegen wird er da nicht mehr mitgenommen. Also es war ja so bei
Ja,
Hummels,
darunter
bei
steht ja auch,
Müller etc. Aber
ja.
Müller hat ja jetzt auch sein 700. Spiel gemacht gegen Heidenheim. Der hat schon richtig Erfahrung. Und das als Feldspieler zu schaffen, ist nun mal ein bisschen was anderes als Torwart, finde ich. Weil als Torwart bist du eher gesetzt, anstatt als Feldspieler oder halt gar nicht gesetzt. Dann bist du halt zweiter Torwart. Aber genau, der hat eine richtig große Erfahrung. Und wie man sieht, kommt auch kein Trainer, auch bei Bayern München, an Müller vorbei, was ich persönlich gut finde. Und ich würde mir auch wünschen, wenn der in der Nationalmannschaft dabei ist, weil er einfach auch ein guter Kicker ist und für das Teamgefüge unheimlich viel beitragen kann, weil er so ist, wie er ist.
Und das ist, glaube ich, etwas, was du rausstellst, was ich nochmal so unter diesem Begriff Oldies oder es gibt bestimmt einen super viel besseren Begriff als das jetzt, aber dieses, ich glaube, beständige Leistung, abrufbare Leistung, auf den Punkt Leistung, also gerade so dieses im Spiel da sein, ne, Mannschaft auch ein Stück weit tragen, ja. Aber natürlich auch ein Erfahrungswert, ja, gut, das eine geht vielleicht auch mit dem anderen so ein bisschen einher. Und halt für absolut Turniererfahrung. Ja, also dieses Umbruchsgeschreie ist vielleicht oft wir verjüngen super, ne, wir machen jetzt, wir fangen noch, es hört sich so an, wie wir fangen noch mal ganz neu an, obwohl es vielleicht dafür gar nicht so viel Grund gibt, sondern da wirklich smart zu agieren und zu sagen, wie kann ich aus allen Komponenten, die ich habe, sprich aus dem Vollen zu schöpfen, eben das Bestmöglichste, wirklich egal aus welcher Perspektive man das betrachtet, ob das Mannschaftszusammenhalt ist, fußballerische Expertise, Erfahrung, Beständigkeit, ne? Das sind ja, also im besten Fall spielt man das Turnier halt durch und steht halt am letzten Tag noch auf dem Platz, ne? Und das sind, glaube ich, Sachen, die ich festhalten will, um zu sagen, das sind unsere Oldies, diese Verlässlichkeit, diese, ja, Charakter-Kulturstärke auch, ne?
Ja, absolut. Absolut. Und ich finde so ein Grundgerüst auch immer ganz, ganz gut, so eine Mischung. Die Mischung macht es ja auch im Team, wenn alle immer gleich sind, dann funktioniert das ja nicht im Fußball. Und ich finde ein gutes Beispiel oder exzellentes Beispiel ist einfach auch Real Madrid, wie die das gemacht haben. Sich dann quasi auch seinen Spielern anzupassen und zu sagen, okay, ja, wir spielen einfach den Fußball, der uns am besten gut tut. Und ich hoffe auch, dass die Nationalmannschaft das macht, weil ja, ältere Spieler sind vielleicht nicht mehr ganz so schnell und so weiter, aber dafür haben die andere Stärken, die man ja dann auch einbringen sollte und die vor allen Dingen in den entscheidenden Spielen, in den entscheidenden Phasen entscheidend sind. Das sieht man ganz oft, wenn man genauer hinschaut.
Ja, ich kann ja vielleicht gerade mal nochmal was spoilern, was wir gerade in unserem Vorgespräch so gefachsimpelt haben, während wir uns einen Kaffee gemacht haben, dass wir wirklich gesagt haben, so die Flanke von Toni Kroos, die willst du halt auch kriegen. Ne? Also wenn dann so ein Weltklasse, beständiger, super erfahrener, so ein qualitativer Mensch und Spieler irgendwie auf dem Platz ist, diese Oldie-Qualität, da willst du einfach dabei sein, ne? Da läufst du durch, da machst du dich lang, da veränderst du vielleicht sogar noch dein Spiel auch, ne? Weil, ja, Das ist ja das, was du ansprichst, also.
Ja, so mal Toni Kroos hat ja auch so ein gewisses Standing. Von 100 Pässen, 100 Flanken kommen halt 110 Punkt genau. Und wenn du den Ball nicht erläufst, weil du gerade, eigentlich musst du nicht erlaufen, aber wenn der in den Raum gespielt wird, dann weißt du, dass du den Ball erlaufen kannst.
Ja.
Weil der, zumindest sieht so aus, nach außen, dass der das so abpasst, wie du als Spieler bist.
Mhm.
Und nicht den Ball irgendwo hinschießt und sagt, ja, lauf. Genau, und wenn da nicht läufst, liegt es eher an dir, dass du den Ball nicht, nicht an dem Pass, der dann nicht so gut war.
Ja, also das muss ich auch sagen, das gibt ganz viel diese Uli-Qualität wieder her, ne? Oder auch, was du sagst mit Müller, unfassbare Charakterstärke, an der man sich halt messen muss, ne? Von der Bank zu kommen, teilweise schon wegdiskutiert zu sein, wegentschieden zu sein, wieder drin, ja, nein, ne? Da wirklich keine Diva-Qualitäten auf den Platz zu bringen und zu sagen, ne, ich kann's, ich weiß es, ich brauch's euch nicht mehr beweisen, sondern zu sagen, doch, ist für mich jederzeit abrufbar, ich bin hier, dabei sein ist für mich nicht alles, ich will das zeigen. Und als, ja, das als Oldie über so eine lange Zeit so beständig abzurufen, das finde ich, ist schon herausragend. Also das.
Ja, dann weißt du auch, was deine Stärke ist. Also, du weißt, was deine Stärke ist. Es gibt andere Spieler, die haben andere Stärken und die brauchen dann vielleicht so ein bisschen diese Wut im Bauch, um dann die Leistung abzurufen. Aber bei Thomas Müller, man hat einfach den Eindruck, dass der on point einfach da ist. Der sieht Räume, die andere nicht sehen, die vielleicht auch noch gar nicht da sind. Ja. Was dann manchmal ein bisschen schwierig ist, für die Mitspieler den Ball da reinzuspielen. Aber wenn man das macht, sieht man auch einfach bei Bayern München, dann hat Bayern München auch oft Erfolg, weil der für das Team spielt.
Ich finde, er ist so ein unfassbarer Arbeiter auch, ja?
Ja.
Einerseits kann man sich auch bei ihm abgucken, sich selbst nach der eigenen Stärke zu fragen, ne? Also was ist eigentlich das, was ich so 100% herausragend gut kann oder können müsste, um hier meinen Beitrag zu leisten, und andererseits auch dieses absolute Arbeitstier. Also ich nehme ihm auch echt immer ab, dass er alles auf den Platz gelassen hat, in egal welchen Situationen, ne? Auch so dieses, gut, im Verein, wenn er eingewechselt wird, natürlich auch super stark, dass das dann abrufbar ist. Und zwar nicht, den kannst du nur in der 60. einwechseln, weil der erstmal 10 Minuten braucht, um sich einzufinden oder so, sondern egal wann, der Typ, der ist einfach da. Und das ist auch etwas, glaube ich, wo du immer schlecht aussiehst neben ihm, wenn du es nicht machst.
Also ja, absolut.
Das strahlt auf dich.
Das stimmt, absolut. Da ist ein guter Teamplayer, auch für Team Spirit unheimlich wichtig. Was ich persönlich, aber ist auch nur mein Empfinden, dann manchmal ein bisschen schade finde, ist auch bei Bayern München. Man nimmt dann so ein bisschen den Weg des geringen Widerstands, weil man weiß, ach, den kann ich auf die Bank setzen und der bringt trotzdem seine Leistung, wenn ich ihn bringe. Ich persönlich hätte ihn lieber häufiger einfach auch von Anfang an gesehen.
Ja.
Weil er einfach ein Spieler ist, der von Anfang an spielen soll. Finde ich, für mich. Ja, ich
auch schaue verdient.
Dem, ich, also, ja, ne, und absolut. Ich schaue dem einfach auch gerne zu beim Fußball.
Ja.
Der muss keine 5 Leute stehen lassen, sondern der steht richtig in der Mitte. Und wenn du ihm den Ball spielst, dann macht er halt auch rein. Und bei ihm ist es so, wenn er aufs Tor schießt, dann schießt er auch aufs Tor.
Mhm.
Das ist nicht irgendwo hingeschossen, sondern der schießt aufs Tor.
Ja, ist nicht irgendwie Torauslinie.
Genau, was dann als Torschuss gewertet wird in den Statistiken, sondern wirklich, der schießt aufs Tor.
Ja. Ja, nee, das stimmt. Und ich finde auch, dass er immer noch, und das hat er sich auch so behalten, so ein unangenehmer Gegenspieler ist mit seinem, also der dreht sich manchmal wirklich auf allerengstem Raum und man hat es eigentlich schon aufgegeben, dass der noch im Ballbesitz ist, dann steht er da immer noch damit. Also so ein bisschen wie so ein Verzweiflungsgegner, gerade im 1-gegen-1. Oder so dann diese Klassiker wieder reinbringt, da keine große, wie soll ich sagen, Extravaganz, sondern teilweise mit so einem Doppelpass dann da ankommt und einen Antritt hat. Also ich halte ihn für unangenehm und deshalb will ich ihn unbedingt in meinem Team haben. Alles, was unangenehm ist, möchte ich unbedingt in meinem Team haben.
Ja, das ist schön, dass du das sagst mit dem Doppelpass. Das ist ja auch so ein bisschen verloren gegangen.
Dieser Doppelpass in die
Im
Spitze
Fußball,
ist
der
Kicker-Style und ich liebe
ja,
es.
und das macht einfach Spaß
Ja,
und man
ja.
bewundert auch im Spiel immer den mit dem Doppelpass, wo man sagt, wow, ein Doppelpass gespielt. Ja, super. Ist ein Doppelpass und das ist gut und das ist toll und ja, ist ja auch ein bisschen wie unser Podcast-Name Vollspann. Ja, wer schießt heute noch mit Vollspann? Ne? Die es können, sind richtig gut.
Super stark, ja.
Ja.
Ja, das ist
Und so ist
also.
das auch mit dem Doppelpass.
Ja, der Doppelpass in die Spitze. Ja, nee, das, also das sind so Sachen, wo ich sagen muss, da gefällt er mir einfach gut. Und wie gesagt, diese Komponenten, die wir für die Oldies rausgestellt haben, diese Beständigkeit, dieses Dasein, diese Präsenz auf dem Platz. Ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade bei den Oldies, da denke ich auch sehr an Gündogan, Kapitän übrigens auch, ne? Ich habe manchmal das Gefühl, dass allein seine Präsenz auf dem Platz schon Passwege dicht macht. Also es ist wie so eine mentale Beeinflussung vom Gegner, dass da wie so eine Wand steht, ohne dass er jetzt diese Physis herbringt, ne, riesengroß zu sein, aber trotzdem, also denken, nee, das lösen wir anders. Also den versuchen wir da nicht auszutricksen oder zu umspielen oder doof aussehen zu lassen.
Ja.
Ne? Der ist da zu verlässlich und spannend, wie sich das so über groß nach vorne hin aufbaut dann, ne? Dass diese Achse fällt mir gerade so auf.
Ja, da bin ich mal gespannt. Mit Gündogan auch in der EM, der hat jetzt über Jahre viele, viele Spiele gemacht, auch alles gewonnen, was man gewinnen kann. Ja. Genau, jetzt fehlt noch der EM-Titel. Würde mich für ihn auch freuen, für uns alle. Ich glaube, wir alle sehen uns mal wieder
Jetzt nach 10 Jahren,
nach dem Titel
wir
und dann
dürfen.
Heim-EM und alle sind Feuer und Flamme und man freut sich auf die positive Energie. Aber auch gerade für Gündogan würde es mich freuen, wenn er dann noch mal ein bisschen mehr raushauen würde, noch mal ein bisschen mehr zeigen würde, weil er kann gut kicken. Ist auch immer Taktik geprägt, wie sein Spiel ist. Ich glaube aber auch an das Trainerteam, dass die da genau wissen, okay, wir spielen so, damit es ihm auch entgegenkommt. Also warum auch nicht? Also deswegen ist man ja auch im Team, aber und deswegen ist man ja auch Trainer. Aber da bin ich mal gespannt. Ich bin auch gespannt, wie jetzt es in der Champions League läuft für ihn. Das kann dann natürlich ganz, ganz viel ihn auch nochmal nach oben pushen, nach oben bringen.
Ja, und ich muss halt auch sagen, das hatten wir ja in der letzten Folge auch schon, dass er mit seiner Art und Weise, auch wie er Fußball spielt und den Überblick über ne, dieses in seinem Raum nach vorne hat und so, das ist nochmal ein gutes Gegengewicht auch im Sinne von Balance. Also nicht ne, so für Wirtz, Musiala und ne, dass er da eine gewisse Ruhe, Beständigkeit hinbringt. Und das traue ich ihm einfach zu. Also.
Ja, Musiala ist gut. Auch seine Dribblings sind stark und er ist wendig und haben wir ja jetzt auch alles gesehen und ist alles ganz, ganz toll. Ich bin nur mal gespannt, ob er es auch schafft, den Ball abzuspielen oder einen guten Abschluss zu finden, weil er manchmal von Positionen schießt, ja, wo jemand anderes auch besser postiert wäre, wenn er trifft, klar, ist immer gut und Tor gibt immer recht, aber wenn er nicht trifft, dann fährt man auch manchmal einen Konter und da bin ich mal gespannt, weil von der Absicherung her mit Gündogan, das fällt ihm schwer. Also da ist er auch nicht so der Spielertyp für und dann wird er auch mal überlaufen. Ja, da bin ich mal gespannt, aber wenn Musiala oder auch Wirtz, aber Wirtz verliert nicht so oft den Ball, wenn der den dann in den eigenen Reihen hält, so diese Fußballverantwortung hat, der Ball bleibt in den eigenen Reihen, dann kann auch Gündogan größer aufspielen.
Ja, und ich glaube auch ein Faktor, den man vielleicht so gar nicht rausstellt, ich habe das Gefühl, Richtung EM oder Richtung die großen Turniere, in unserem Fall jetzt EM, ist so ein zweigleisiges Fahren noch mit den Vereinen angesagt. Und da rufst du dann das ab, was du kannst? Klar, Crunch-Time, jeder hat noch was zu holen oder auch nicht. Ne? Also viel geht in die feinen Entscheidungen jetzt rein, da musst du da sein. Und oft ist es so, dass dann da wenig Entwicklung, wenig Raustreten aus dem eigenen irgendwie so stattfindet. Aber ich glaube, dass halt auch dieser Impuls Nationalmannschaft, gerade mit so verschiedenen Spielertypen und so, auch nochmal Lernen über Nachahmen sein kann. Und ich glaube, dass, oder habe oft dieses Gefühl, dass das im Verein nicht mehr so gefragt ist. Da machst du das, was du kannst. Dafür bist du dann auch irgendwie da. Und wenn du Glück hast, hast du einen Trainer, der dich weiterentwickelt. Aber die Nationalmannschaft gibt nochmal so einen Raum, weil die ja natürlich auch die Trainingseinheiten anders getaktet haben zu ihren Spielen. Ne? Also ich verstehe das schon, dass das im Verein so sein muss. Wo ich das Gefühl habe, dass das auch einem Musiala oder so nochmal richtig entgegenspielen kann, da Bock zu haben. Und ja, glaube oder hoffe, vielleicht ist das auch nochmal so ein Benefit auch für diese jüngeren Spieler und so, ne?
Ja, absolut. Absolut. Und das, was du meinst, auch mit der Crunch-Time, das Schöne ist ja auch, dass ganz viele deutsche Nationalspieler noch in der Champions League vertreten sind oder auch in der Euroleague.
Das ist natürlich stark,
mit,
ja.
Mit Bayer Leverkusen hat man ja dann auch noch, haben wir ja drüber gesprochen, Wirtz oder Andrich, Hofmann, der vielleicht auch mitfährt zur EM. Das finde ich ganz, ganz schön zu sehen. Und vor allen Dingen auch, ja, Arsenal ist dabei mit Havertz. Der ist auch jetzt gerade in einem Up in der Premier League.
Ja,
ja, es ist schön. Und für die Bayern ist auch gut, dass sie nicht Deutscher Meister, also natürlich nicht gut, aber vielleicht ist das für die Spieler auch mal dann ihr Ausweg Nationalmannschaft. Ich kann noch mal zeigen, was ich kann. Und das würde mich halt noch mal freuen. Vielleicht ketzelt die das dann auch noch mal. Klar, ist auch noch Heim-EM. Toni Kroos mit Real Madrid, Rüdiger, also da ist noch Potenzial, dass der Kopf nicht nach unten geht, sondern der geht nach oben und das freut mich und das macht mir auch echt Mut und ich bin mal gespannt, wir haben über die Crunch-Time gesprochen, über Mats Hummels, wenn Dortmund da auch weiterkommt im Viertelfinale der Champions League. Das wäre, und Hummels da noch vielleicht das entscheidende Tor macht, die entscheidende Grätsche, dann ist der auch.
Das kann
wieder,
er ja, ne?
Das kann er, oder sein Außenrissball spielt 70 Meter in den Fuß von Füllkrug, der dann das Tor macht gegen Atletico. Das wär schon Wahnsinn, das wäre schon richtig cool, weil Fußball hat auch immer viel mit, hatten wir auch das letzte Mal sehr viel drüber gesprochen, über Vertrauen, Team Spirit, wie ist das Team aufgestellt, etc. zu tun. Und wenn das Vertrauen da ist, da kann der auch Weltklasse nochmal spielen.
Ja, und du hast es jetzt schon öfter gesagt, ja, das ist auch so ein Faktor, das hatten wir auch im letzten Podcast schon, aber ich glaube, der ist so tragend, der kann so entscheidend sein, da werde ich auch nicht müde, oder wir wahrscheinlich nicht müde, den weiterhin anzusprechen. Heim-EM, also ist echt nochmal, gerade für die Oldies, ne, nochmal so ein ganz, ganz tolle, ja, nicht nur eine Möglichkeit, sondern auch wirklich nochmal ein ganz eigenes Kapitel im Buch der Karriere dann so, ne? So das zum Ende hin mitnehmen zu dürfen, vielleicht auch, ne? Lass uns nochmal kurz bei Gündogan bleiben, über den haben wir ja gesprochen und vielleicht hat man auch schon so rausgehört, dass wir da ihn zwar unter den Oldies und den Beständigen und sehen und ihm natürlich auch super viel gönnen, aber so in den letzten Spielen, also Nationalmannschaft, war es jetzt vielleicht noch nicht so, dass er alles zeigen konnte, was er kann. Er trägt ja die Kapitänsbinde, ne?
Mhm.
Und jetzt, ich lasse die Frage mal ganz offen. Hättest du erwartet, dass der Julian Nagelsmann vielleicht das auch nochmal in Frage stellt? Kapitän verändern, ja oder nein? So im Sinne von, ich bin neu, ich ändere alles, ich habe die Möglichkeit, um dann auch diese Karte zu ziehen? Oder Punkt 1, also die erste Frage, hättest du es ihm zugetraut? Also hättest du gedacht, das ist ein Thema für ihn? Und Punkt 2, er hat es ja nun nicht gemacht. Gehst du da mit? Also hättest du es gemacht?
Auch das ist eine ganz spannende Frage. Ist ja immer ganz, ganz wichtig in Deutschland. Wer ist der Kapitän und wie ist die Reihenfolge? Wie ist der Spieler gesetzt, etc.? Ich finde es gut, wie er es gemacht hat, wie sie es auch moderiert haben.
Mhm. Kannst du da kurz mal was dazu sagen,
ja,
vielleicht?
Weil so viele Dinge neu erneuert wurden. Ja, vom Trainerstab, man hat wenig Zeit. Gut, das wurde nicht erneuert, sondern man hat einfach wenig Zeit. Man muss viel Positivität mit reinbringen, um das Team zu formen, zu bilden und vor allen Dingen auch das Selbstvertrauen, diese positive Energie zu entfachen.
Mhm.
Und ich glaube, dass diese Kapitänsfrage, wenn man das aufgemacht hätte, das wäre nicht gut gegangen. Das wäre nicht gut gegangen, auch dem Spieler gegenüber. Wir hatten auch mal über Kimmich gesprochen bei Bayern München und wie die da auch mit dem umgegangen sind. Und wenn du den Spieler quasi nicht schützt, du machst ein Thema auf, mit dem kann der sich nicht befassen gerade.
Ja, ja.
Der ist in seinem Team bei Barcelona, also Gündogan bei Barcelona, der spielt da seinen Fußball, der will sich auf die EM vorbereiten. Der ist super stolz drauf, Kapitän zu sein, so das denke ich mal, und die Mannschaft aufs Feld zu führen. Und was bist du für ein Spielertyp? Gehst du daran? Vielleicht ist das zu viel. Vielleicht, das kann dann auch zu viel sein. Und ich glaube, es ist ein guter Kapitän.
Mhm.
Und die anderen Spieler gehen einfach, machen das, was sie können und gehen auch vorne weg. Und das finde ich.
Ja, man sagt ja so oft
im
Business-Bereich sagt man ja so oft den Chef erkennst, ob es ein guter Chef ist, erkennst du an seinem Vize irgendwie, ne? Also dürfen andere eine Rolle spielen. Und da hast du schon recht, also hast du was rausgestellt, das macht er wirklich ganz gut. Und was du auch rausgestellt hast, dieses Vertrauen, ja, klar, es ist in dem Moment eine Kapitänsbinde und, ne, aber gibt ja auch die Message, jeder wackelt. Also wenn ich euch alles nehmen kann als neuer Trainer, dann kann ich euch alles nehmen, ne? Und dann ist eben nicht mehr in diese positive Energie rein zu sagen, ey, gewisse Dinge verändern sich einfach gar nicht. Da machen wir das, was wir gut können, da machen wir das, was sich rausstellt.
Und das ist doch das Schöne. Das ist doch auch das Gute.
Ja.
Es verändert sich so viel, nicht nur im Fußball. Jeder erzählt immer, im Fußball verändert sich alles so schnell. Es verändert sich relativ schnell immer alles.
Ja.
Und da ist gut, einfach mal Vertrauen zu haben, Beständigkeit zu haben und zu sagen, wir haben einen Plan und wir nehmen jeden mit in unserem Plan, der dazugehört, und wir geben jedem auch das Vertrauen dafür.
Ja, ja. Das, also
weil das ist wichtig. Also ein Toni Kroos, ja, mag sein, dass der ein guter Leader ist und so weiter, aber muss er Kapitän sein? Ich glaube, der bringt auch seine Leistung ohne Kapitänsbinde, und die Frage stellt sich vielleicht gar nicht, ob er jetzt Kapitän ist oder nicht. Bei Manuel Neuer auch so. Nur wenn du einen Kapitän vielleicht sagst, okay, du bist jetzt kein Kapitän mehr, du machst das ja eher, nimmst du ihm ja das Vertrauen. Es kann auch positiv, aber was soll da jetzt positiv sein daran?
Ich glaube,
man macht einfach etwas auf, was man gar nicht aufmachen möchte. Man sollte sich auf den Fußball konzentrieren, wer die Binde trägt, führt die Mannschaft aufs Feld, wunderbar, alles klar, kein Problem. Macht jeder gut, jeder würde das gut machen. Und das hat er sich auch verdient, einfach. Auch die letzten Jahre, auch ja.
Ich glaube halt, was du auch rausstellst, ist, du hast gesagt, dieser Unterschied zwischen Leader und Kapitän. Ja, also wer ist der Leader? Ich glaube, das muss gar nicht mal die gleiche Person sein. Also derjenige, der Leader auf dem Platz ist, muss nicht immer die Kapitänsbinde tragen. Ganz im Gegenteil. Also ich finde, gerade so eine Binde kann ja auch Bürde werden, wenn man sich andere Mannschaften anguckt. Ne? Weiß nicht, ich denke oft genug an Portugal oder so, wo eine Person alles ist und diese Last aber auch sehr schwer werden kann, wenn unter diesem Kapitänsleader-Superstar schon klar ist, dass alles hinten ansteht, dann wird es relativ schwierig, auch für andere, sich in den zweiten, dritten, vierten Reihen oder auch auf gleicher Ebene so zu entwickeln und zu zeigen und sich rauszustellen, ja, vielleicht das auch zu überlaufen. Und da bin ich ganz happy, dass eben Gündoğan kein Typ ist, der, ich sag mal so, ja, Superstar-Allüren, nenne ich es mal, hat, plus noch der totale Scorer, plus noch der und der und Presse und alles auf sich hat, sondern dass das wirklich verteilt ist. Und ich glaube, so wird die Bürde der Kapitänsbinde auch für ihn ein bisschen kleiner, überschaubarer. Er macht wahrscheinlich die Interviews, ne? Er nimmt halt da unheimlich viel auch ab, plus, also an seinen Fußballskills zweifle ich nicht, ne? Das soll sich nicht so anhören, als ob ich sage, da haben wir jemanden gefunden, der die Binde festhält, sondern dass es da so ein gutes Maß gibt.
Ja. Ja, das ist halt, ja, das ist so ein bisschen der Unterschied. Ja, ich denke gerade noch über dein Beispiel nach, was du gesagt hast mit Portugal. Ja. Meinst du Cristiano Ronaldo? das ist ein Jahrhundertspieler.
Absolut.
Und der kann das von seiner Mentalität her. Der beweist das. Der ist immer da. Der ist Wahnsinn. Für mich auch der beste Spieler der Welt. Ich finde das Wahnsinn, wie diszipliniert der ist. Und zu sehen auch, als er sich verletzt hat bei der EM.
Ja. Wo er Co-Trainer wurde, mal ganz schnell.
Wo er Co-Trainer wurde, wie er sich vergisst.
Ja.
Das ist für mich Fußball. Das ist unkontrollierbar. Das sind Emotionen. Das ist wie ein Fan an der Seite, wie ein Spieler auf dem Feld, wie ein Trainer. Der war alles. Und der hat auch den Spielern Mut zugesprochen, auch aufs Tor zu schießen.
Und
das hat, geklappt. Diese Energie zu spüren, war der Wahnsinn. Und der hat alles gewonnen mit Portugal. Also wirklich, bei allem Respekt, Portugal ist eine richtig gute Mannschaft. Aber Cristiano Ronaldo ist noch mal, das ist einfach für mich,
ein Phänomen.
Ich finde es toll. Der ist Kapitän. Der geht vorne weg. Der stellt sich jedes Mal.
100%.
Und gibt noch mal mehr. Das haben wir in Deutschland nicht.
Nee, du brauchst dann auch so einen Typen.
Das ist auch nicht, das ist auch nicht, das ist auch gar nicht schlimm, weil man ist ein Team. Aber es ist einfach spannend zu sehen. Das ist spannend zu sehen.
Und das ist, glaube ich, das, was ich rausstellen wollte. Also gar nicht, vielleicht ist es, hat für mich gar nicht mal so einen super bewertenden Charakter, aber du brauchst dann auch einen Cristiano Ronaldo, um das alles in einer Person sein zu können. Ne?
Ja.
Also, und wie du sagst, der ist in so vielen Dingen unangefochten und hat so viele Alleinstellungsmerkmale. Man will sich ja gar nicht mit ihm messen. Aber vielleicht ist genau das der Vorteil oder ein Vorteil für uns, genau auf uns, für die deutsche Nationalmannschaft dann, ich sag uns, zugeschnitten, da zu sagen, die Binde ist unverändert, Dinge bleiben unverändert. Aber in diesem Rahmen nimmt jeder auch Verantwortung, ne? Nimmt jeder das in die Hand, was er gut kann und spielt seinen Stärken nach und hat Vertrauen, ja?
Das und ist das Schöne, das ist auch das, was so das Trainerteam und auch der Sportdirektor Rudi Völler, was die auch so nach außen tragen, das so vorzugeben, aber das auch so zu leben.
Ja.
Und das freut mich, dass sie das geschafft haben.
Und das ist ja so eine Form von Zuverlässigkeit auch, ne?
Ja.
Das ist einfach eine Form von Zuverlässigkeit, wo man weiß, wir können Dinge abhaken, wir können Dinge so sein lassen, wir können Dinge auch neu anpacken und so. Und das sind tolle Aspekte, die so zusammenkommen. Wir haben ja jetzt einfach so diese Rollenverteilung, die so schön dynamisch bleiben dürfen auch, ne? In der Performance dann. Glaubst du, dass es da genauso so eine Dynamik unter den Torhütern gibt? Also wenn wir auch so dann nicht nur den ersten Torhüter, also ne, diese große treibende Frage, wer ist erster Torhüter, sondern unter den Torhütern zweiter, dritter?
Ja, wir hatten das letzte Mal ja, als wir den Kader durchgegangen sind, haben wir ja drüber gesprochen, hast du ja gefragt auch, was ich davon halte mit Ter Stegen, Manuel Neuer. Ja, für mich Manuel Neuer ganz klar.
Mhm. Als eins, ne?
Als eins.
Und
aber es ist ja jetzt auch gerade, der ist gerade verletzt.
Ja.
Und das ist in der entscheidenden Phase in der Saison. Der ist ja auch nicht das erste Mal verletzt. Wir wissen gar nicht wirklich, was er hat. Und was wir beide wissen ist, dass alles im Körper zusammenhängt. Also die alte Verletzung eventuell oder höchstwahrscheinlich auch nochmal eine Rolle spielt und, und. Ich glaube und hoffe, dass ihm gut geht, dass er wieder zurückkommt. Der steht anscheinend im Kader gegen Arsenal in der Champions League. Das wäre schon toll und dann ist das auch die Nummer 1, auch bei der EM. Aber ja, man hat Ter Stegen bei Barcelona.
Mhm. Ja, ja.
Und aber auch, ich glaube, den haben wir das letzte Mal gar nicht erwähnt, bei Man City, Stefan Ortega.
Ja, steht ja nicht im Kader.
Steht nicht im Kader, der war auch nicht mitgenommen. Der hat, da kann man sagen, ja, der hat bei Man City jetzt nicht so viele Spiele gemacht, obwohl Ederson auf der Bank saß.
Mhm. Ter Stegen hatte das ja auch eine Zeit lang.
Gegen
ne?
Palace dass und er Ortega gespielt hat, genau. Mhm. Das hatte Ter Stegen auch. Und aber wenn du mit hochprofessionellen Spielern spielst, trainierst, und die Leistung abrufen kannst auf dem Spielfeld, du ein top, top, top Torhüter bist, der gerade auch eine positive Energie hat, wo viele Dinge funktionieren. Da kannst du den auch mitnehmen als dritten Torwart oder musst du vielleicht auch sogar mitnehmen als dritten Torwart, weil also die Premier League, sich da zu behaupten, auch nur ein Spiel zu machen, so was man hört,
auch so entscheidend sein zu wollen, ne? Das ist so,
ja. Ne? Und dann in einem Top, 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 Top Team. Ja. Mit einem Top, Top Trainer, wo du dir keinen Fehler erlauben
besser
kannst.
Geht's
also
nicht.
Besser geht's nicht, sonst gehst du nach Hause, wenn das nicht funktioniert. Und sich da zu behaupten, nicht dritter Torwart oder vierter Torwart, sondern wirklich sich da so zu behaupten. Und das, was Pep Guardiola und die Scouts auch damals gesehen haben, ich glaube, die haben den sogar beobachtet, als er in der zweiten Liga war.
Spannend,
mit Bielefeld. Das ist doch total spannend, wo die suchen nach einem Torhüter als Nummer 2, wo man davon ausgeht, als du holst dir einen zweiten Torwart, damit du sagen kannst, okay, ich vertraue dem auch als ersten Torwart. Man holt ja keinen zweiten Torwart, um zu sagen, ja, wir haben hier einen zweiten Torwart, wir haben jemanden gefunden, der sich auf die Bank setzt. Ne?
Ja.
Sondern der dann on point auch wieder, der seine Leistung abrufen kann, wenn es drauf ankommt.
Eine ganz krasse mentale Stärke braucht.
In den entscheidenden Spielen.
Oh, ja.
Das ist doch Wahnsinn. Die spielen Champions League, die sind in der Meisterschaft dabei. Also Man City ist einfach Wahnsinn. Die Spieler sind Wahnsinn. Deswegen hat das auch verdient, als Torwart mitzukommen.
Mhm.
Und dann hat man 3 richtig, richtig gute Torhüter.
Ich wage ja zu behaupten, dass er nicht auf die Liste kommen wird. Ich finde es immer, also erfahrungsgemäß sehe ich so, dass an der Torwartfrage oder auch an der Torwartaufstellung, wir haben ja relativ wenig gedreht wird, selbst am 2. und 3. Also da wird ja super wenig gedreht.
Ja, habe ich mal eine Frage an dich. Dritter Torwart, wer ist es für dich? Wer ist besser als Stefan Ortega? Wenn man mal sagt, dritter Torwart, sagen wir erste und zweite, okay, komm, die sind jetzt über einen längeren Zeitraum, die sind Stammspieler, die haben Erfolge gefeiert, der Weltmeister geworden, wieder zurückgekommen, Champions League gewonnen, etc.
Naja, ich hätte mir halt, du hast da schon recht, also ich gehe da mit dir auch, weil ich hätte mir gewünscht, mit diesem neue Chancen, neues Aufbrechen, wir nehmen Leute mit, die mit Rückenwind kommen. Ja, wir wollen Leute, die Vertrauen brauchen und dann Best Performance zeigen. Da wäre, also ja, sehe ich Ortega natürlich auch. Ich glaube, der hätte.
Oder wen gibt es da für dich? Baumann, Oliver Baumann. Der spielt bei Hoffenheim. Der war dabei.
Nee, unter dem Aspekt, also wenn ich es mir, ich habe ja
der
jetzt.
Der spielt nicht mehr international.
Ich habe jetzt so eine Wunschliste, ne? Ja. Das ist ja noch nicht mal so, ja, nee, da muss ich sagen, ich vom Herzen gönne ich es auch Ortega sehr. Tatsächlich, ja. Tatsächlich, nee, da gehe ich absolut mit. Und ich finde auch.
Man hat Kevin Trapp, der hat die letzten Jahre gut gespielt bei der Eintracht. Und der spielt immer noch gut, der hält auch richtig gut bei der Eintracht. Aber die Entwicklung der Eintracht geht gerade so, man hat so ein bisschen das Gefühl, ach ja, in welche Richtung geht's denn? Klar, die sind Sechster und werden auch höchstwahrscheinlich da nächstes Jahr international spielen, aber.
Obwohl ich natürlich sagen muss, Kevin Trapp, an dem zweifle ich auch nicht. Also das ist jemand, nee. Ich glaube, den kannst du mit ins Team nehmen, ja. Zweiter, Dritter, whatever. Na,
absolut.
Und der ist da, der Typ ist stark, der Typ ist ein Garant, ja. Und ich muss auch mal sagen, was du ansprichst, auch wenn es mit der Eintracht immer so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt ist, ja, ich finde ja, dann, wenn das da, ist er trotzdem jemand, der sich zeigt, der diese Präsenz hat, der eben trotzdem noch Verantwortung übernimmt, ja, und das muss ich schon sagen, also ich sehe da einen Kevin Trapp niemanden, der sich, der Erste ist, der da so eine Ansteckungsgefahr von, mal sehen ist, den kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dennoch. Und du weißt, wir sprechen uns auch mit Gude an, ja, wir kommen ja aus der Eintracht-Gegend. Es ist einfach so ein Kulturding, so ein Mannschaftsding, so ein, du hast diese Chance, weil du, da habe ich einen ganz sportlichen Aspekt drauf. Du bist gerade auf deinem Hoch, du hast deinen Ab, du rufst diese Leistung ab, du hast das Vertrauen nicht enttäuscht, du übernimmst Verantwortung, du stehst da hinten im Kasten, was ja oft auch. Für diese Position entscheidet man sich schon, da wird man nicht zufällig hingestellt. Why not? Why not jetzt noch Ortega mit reinschmeißen? So, ich habe so das Gefühl, du hast, es könnte ein Investment sein und wenn nicht, verlierst du nichts.
Ich bin mal gespannt, ob der auch in der Champions League spielt. Wenn der da aufgestellt ist, in der Crunch-Time, in den Spielen jetzt, boah, dann mussten eigentlich schon mitnehmen. Klar, mit Kevin Trapp gebe ich dir recht. Der hat auch Erfahrung, der hat auch in Top-Teams gespielt mit der Eintracht. Die Euroleague gewonnen mit seiner Jahrhundertparade. Also der ist schon richtig, der ist on fire, der ist richtig gut und der hat es auch verdient. Der hat es für mich auch verdient, aber das ist meine persönliche Meinung, sogar auch verdient gehabt als zweiter Torwart. Ne?
Ja,
weil er
absolut.
Einfach einen Titel, einen europäischen Titel gewonnen hat. Und spanische Liga und alles toll, und aber ist auch ein anderer Fußball, der da gespielt wird. Ja, und Ter Stegen ist ein richtig guter Torwart.
Also Kevin Trapp, glaube ich, da kann ich so wenig zu sagen, weil der für mich halt so auch so indiskutabel ist. Im Sinne von, das ist ein No-Brainer. So einen willst du, also ne, warum nicht irgendwie? Es gibt kein Gegenargument, wo ich sage, über was diskutieren wir hier eigentlich, ne? Und ich glaube auch, und da sind wir bei dieser zweiten, dritten Frage, dass der einfach ein Manuel Neuer in der Nationalmannschaft, der wird da alles aus sich rausholen, der wird den vertreten, der wird, ich hätte keine Zweifel dran. Ich hätte einfach an Kevin Trapp habe ich keine Zweifel, ob ich jetzt an Elfmeterschießen denke oder.
Ja.
Ist jetzt nicht so, dass ich beruhigt im Sessel sitze, ne? Aber nehme ich. Kein Problem. Ne?
Ja, stimmt. Das sind gute Aspekte. Find ich ganz toll. Nee, es ist einfach in Deutschland mit der Torhüterfrage, da stellt sich nicht nur die Frage, wer ist die Eins? Wer ist die Zwei? Wer ist die Drei? Wer kommt mit? Weil wir einfach richtig gute Torhüter haben. Das ist vielleicht auch, das ist einfach Luxus.
Ja.
Also. Und alle vier würden in jeder anderen Nationalmannschaft wahrscheinlich,
In fast jeder anderen
Nationalmannschaft spielen.
Ja.
Ja.
Und dann kommt erstmal nichts und dann kommt der zweite so, ne?
Ja.
Ja. Ich muss ja aus meinem Handballblick vielleicht auch sagen, wir haben als Handballer ja so ein bisschen, wenn wir da auf die Torhüter gucken, das ist ja immer ein komplettes Team, weil du ja so oft wechseln kannst, wie du möchtest, für jeden Einsatz, also auch kurzzeitig oder so. Ne? Das heißt gar nichts, wenn du nur mal für einen 7-Meter reinkommst, das heißt nichts. Ne? Also dieses nur gibt es eigentlich nicht, sondern beide sind so en point. Beim Fußball ist es ja ein bisschen anders. Also dieses Teamverständnis unter den Torhütern, ich weiß gar nicht genau, wie es ist. Einerseits wünscht man sich 2, 3 unfassbar starke Torhüter, wie du sagst, damit man so sagen kann, schade, der Erste hat sich verletzt. Oder auch vielleicht als Überraschungseffekt. Die ein oder andere gegnerische Mannschaft kommt vielleicht mal, wo man sagt, ey, Leute, pass mal auf, wir ziehen hier nochmal eine ganz andere Karte. Ne? Und haben vielleicht einen Torhüter mit ganz anderen Expertisen oder einen Torhüter, der von hinten nochmal aufräumt. Oder ich habe durch den und den Torhütertyp nochmal die Möglichkeit, hinten taktisch anders zu stellen oder so. Ne? Auch ein spannender Aspekt zu sagen, was ist denn eigentlich der zweite, dritte Torhüter als Joker? Als wirklich Überraschungseffekt. Ja, ne?
Das ist ein ganz spannender Aspekt, der beim Handball natürlich funktioniert. Im Fußball ist es dann doch eher so, weil man ist ja auch eigen, gerade als Keeper, dass man dem Torwart dann schon das Vertrauen gibt und dann bleibt der Torwart auch über einen längeren Zeitraum. Es hat sich auch immer bewährt in Deutschland, dass man das.
Finde ich
das
auch super.
Weil man kann ja auch nicht wechseln.
Nee, ich finde auch, dass das vielleicht so eine Form von Unvergleichbarkeit hat, Handball und Fußball. Das darf man gar nicht in einen Topf schmeißen. Das wollte ich auch gar nicht so, sondern mehr so dieses, wie stelle ich mir dieses Torwart-Team, die trainieren ja zusammen. Ne? Also die drei Torhüter trainieren ja zusammen.
Ja, das Schöne ist halt in Deutschland, dass du halt Manuel Neuer hast. Der hat einfach das Spiel verändert.
Ja.
Und das ist auch ein Jahrhundert-Torwart. Also wir haben vorhin über Cristiano Ronaldo gesprochen.
Und sehe ich genauso.
Manuel Neuer ist für mich ein Jahrhundert-Torwart.
Absolut.
Also da gab es Spiele, auch als er bei Schalke war, gegen, also Wahnsinn, gegen Man United, wo der Trainer Sir Alex Ferguson sagte, das hat er noch nicht erlebt, so ein Torwart in, ne?
Ja. Ja, da geh ich absolut mit.
Man merkt es bei Bayern München, jetzt auch am Wochenende, da steht Ulreich im Tor, nichts gegen Ulreich, das ist ein guter Keeper. Aber diese 1-zu-1-Situation, die bei Bayern oft vorkommen, warum auch immer, und man nimmt es so in Kauf, denn Frage, also man führt 2-0 gegen Heidenheim und man nimmt ein 1-zu-1, also der Stürmer läuft allein aufs Tor. Warum?
Ja, das, ja.
Manuel Neuer hätte ihn vielleicht gehalten. Vielleicht hätte der Stürmer auch ein bisschen Schiss gehabt, hätte ihn vorbeigeschossen, weil das einfach das Standing ist von Manuel Neuer.
Ja, ja.
Aber
Der geht wahrscheinlich auch in deinen Kopf rein.
Ja.
Also, kannst du
das ist dann so ein bisschen der Unterschied. Das ist das, was der aus einer Mannschaft, wie er auch eine Mannschaft Sicherheit gibt, auch eine Abwehrsicherheit gibt. Und ja, das
also
ist für mich
absolut.
Absolut. Ich hoffe, dass der wieder fit wird.
Das hoffe ich auch. Muss da natürlich gute Besserung in die Richtung, ne? Weil man sieht ja leider oft von Sportlern, du hast es angesprochen, dass er auch Crunchtime jetzt mit Bayern hat. Wie soll ich sagen, dieses mit sich selbst diskutieren, komm, Crunchtime, komm, irgendwie schaffe ich es und so. Ne? Und da muss man schon leider sagen, Gesundheit geht, also was heißt leider, muss man ganz offen sagen, Gesundheit geht vor. Hoffentlich wird er richtig, richtig fit und kann dann super Turnier und super Crunchtime jetzt nochmal oder Saisonende für Bayern spielen. Das wünsche ich natürlich, dass da nichts überstürzt wird auch. Ne? Also was ich damit sagen will, nicht die nächste Verletzung, weil man jetzt neu anfängt, weil dafür haben wir dann vielleicht auch gute zweiten und dritten Torhüter.
Ja, ja, ich glaube, der Vertraute, der kam ja jetzt auch mit seinem Schienen- und Wadenbeinbruch richtig, richtig gut zurück. Und da glaube ich, wenn man eine Verletzung hat, das kennst du ja auch genauso wie ich, muss man einfach ein bisschen anders mit sich umgehen. Und vor allen Dingen wird man sich seiner Gesundheit auch bewusster. Nicht immer, aber bei mir war das zumindest so. Und so wie der zurückgekommen ist, so stark auch.
Ja.
Hut
ab.
Glaube ich, wird er das auch ganz gut einschätzen können. Und die Physios, die Ärzte,
dann hast du auch
die
viel
Trainer
richtig
werden
gemacht.
Das, genau. Also, ne?
Das ist kein Zufall, ne? Da hast du schon viel richtig gemacht. Ja, erstmal danke zu unseren Oldies und zu diesen festen Persönlichkeiten und festgesetzten Spielern.
Ja, gerne. Ein Oldie hätte ich sogar noch, ja, aber raus, leider Gottes ist das ein bisschen schade, wie sich, ja, ich habe mir schon erhofft, dass Mario Götze eine richtig gute Runde spielt. Mhm. Auch von dem Trainer so eingesetzt wird, stärkenbasiert.
Im Verein jetzt, ne?
Im Verein. Ja. Und ja, schade, dass der da ein bisschen außen vor ist. Dem hätte ich das natürlich auch noch gegönnt, bei einer Heim-EM dabei zu sein. Bei der WM war er dabei.
Ja, das sehe ich auch so. Ja. Das ist genau, und das ist aber auch was hatten wir ja schon letzte Folge irgendwie so, wie abhängig man auch von seinem Verein und dem Wind im Verein ist, um dann wirklich gut auf eine EM zusteuern zu können, ja. Und das macht sich natürlich der Nagelsmann zunutze.
Das stimmt, und das ist was Positives, was wir diese Saison haben, dass Leverkusen oben mit dabei ist, eine unfassbar gute Runde spielen bisher. Und Bayern, Dortmund auch in der Champions League noch vertreten sind, was auch richtig, richtig gut ist. Es könnte auch anders aussehen. Jetzt schauen wir da mal Viertelfinale und dann die deutschen Spieler im Ausland sind auch gut. Das ist immer wichtig für ein Mannschaftsgefüge. Ja. Die bringen auch nochmal anderen Einfluss rein. Da freue ich mich drauf.
Ja, da freue ich mich auch riesig drauf. Ich möchte ja hier unseren Hörern nicht vorenthalten, dass du noch einen Spieler auf der Liste hast, für den du dich immer wieder begeistern kannst. Du hast uns eine Überraschung mitgebracht, wo du gesagt hast, der gehört zwar nicht in die Oldie-Riege, aber den hatten wir letzte Folge gar nicht mehr mit reingenommen, von dem du gesagt hast, Sarah, große Begeisterung, da muss ich noch 1, 2, 3 Worte drüber verlieren. Ich sag mal so, er spielt in Heidenheim.
Ja.
Und spielt in Heidenheim und du hast gesagt, da willst du unbedingt noch 2, 3 Worte drüber verlieren, warum der unbedingt oder zumindest mal in den Kopf rein muss, weil er da echt noch was leisten kann. Sag mal, wen hast du mitgebracht?
Ja, also wer mir wirklich zeigt, dass er das Fußballspielen verstanden hat, das Beste aus sich rausholt, ist Jan-Niklas Beste.
So, fang mal an mit deiner Schwärmerei. Was heißt das, Fußball verstanden?
Der kann flanken, der kann schießen, der bringt die Flanken richtig, richtig gut aus dem Halbfeld. Hat er jetzt auch gegen Bayern München wieder bewiesen. Linke Außenbahn, 25 Jahre, gar nicht so groß, 1,75, wendiger Spieler, Potenzial nach oben. Ich glaube, der kann noch richtig, richtig gut werden.
Was fehlt ihm? Oder was heißt, was fehlt ihm? Sagen wir so, welche Felder
da? Ich würde ihn gerne einfach mal in einem Top-Team sehen. Mhm. Und die Nationalmannschaft sehe ich als Top-Team. Und wenn er guten Spielern auch nochmal trainiert. Nicht, dass die Spieler nicht so gut sind in Heidenheim, aber da müssen die Flanken schon richtig exakt kommen.
Ja, klar.
In Heidenheim, um ein Tor zu erzielen für einen Aufsteiger, ist es ein bisschen schwieriger als jetzt für Bayern München. Mhm. Der Aufwand, der betrieben wird, ist unfassbar hoch. Allein das Verteidigen, allein zu wissen, okay, wir sind in der Bundesliga, das Spiel ist ein bisschen schneller als in der zweiten Liga. Und wie die sich zurückgekämpft haben nach einem 0-2, ein 3-2 jetzt gegen Bayern. Und er als Spieler genau weiß, was seine Aufgabe ist und das perfekt umsetzt. Das finde ich cool. Das würde mich freuen, wenn der dabei wäre, weil ich glaube, der könnte auch ein Spiel entscheiden mit seinen Vorlagen. Das ist weit hergeholt, das weiß ich auch, aber einen langen Ball zu spielen, der dann wirklich richtig gut kommt, mit schönen Trall, mit Zug, der schlägt Ecken auf den zweiten Pfosten, wo der Torwart keine Chance hat, rauszukommen.
Ich merke ja, du bist ein bisschen verliebt und auch als du zu mir gesagt hast, so, ey, Sarah, ich habe noch eine Überraschung, das muss ich unbedingt noch loswerden, könntest du dir vorstellen, dass er in der Nationalmannschaft auch so ein Überraschungsspieler ist? Also auch
nicht
auf der Liste quasi für andere?
Ich glaube, wenn er mitkommt, wird er auch Spielzeit bekommen. Und wenn er Spielzeit bekommt, wird er es richtig gut machen.
Okay.
Weil das ist in seinem Unterbewusstsein, das abzurufen, diesen Ball zu spielen, diese Freistöße zu schießen, die Ecken zu schießen. Tolle Ecken mit viel Trall, mit Zug zum Tor, da hat er auch jetzt nichts gegen die Heidenheimer, also Kleindienst ist auch ein richtig guter Stürmer, vielleicht kommt er auch noch mit, aber weil der kann einen Ball behaupten.
Ja.
Der schiebt seinen Körper rein, der kann einen Ball behaupten, auch gegen zwei Leute, der kann einen Ball verlängern, das ist so ein klassischer Keep it short and simple Spieler, so wie Füllkrug.
Aber athletisch.
Athletisch, ne? Ja. Stark im Abschluss. Und der kann die Flanken auch verwerten. Aber jetzt bei Jan-Niklas Beste, wenn der mitkommt, ich glaube, der kann noch besser im Klein-Klein spielen. Und dann bin ich mal gespannt, wie das ist nach der Vorbereitung. Weil Motivation und Wille ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Und da glaube ich, da könnte er unschlagbar sein. Das wäre Wahnsinn für mich. Das wäre Wahnsinn. Stell dir mal vor, wir sitzen hier im Podcast und reden über einen Spieler, wo wir sagen, wow, okay.
Der gerade eine E-Mail kriegt.
Und
hallo.
Der gerade eine E-Mail bekommt. Und soweit wir ja wissen, war der ja auch das letzte Mal schon eingeladen. Also der musste dann abreisen, verletzungsbedingt. Wir hatten ihn schon vor einem Jahr auf dem Zettel. Als wir den das erste Mal gesehen haben, haben wir gesagt, wow, krass. Also kann der denn so einen Ball spielen?
Er ist auch
gegen eine richtig gute Verteidigung.
Was mir richtig gut gefällt, ist, dass alles, was er kann und alles, wie er uns ins Schwärmen bringt, der ist für mich so unaufgeregt. So, was wir letztes Mal hatten, so, er gibt so wenig Informationen preis. Ja. Man weiß gar nicht, wo man ihn jetzt irgendwie schwächen kann. So.
Also wenn du das Tor, das 3-2, es war das 2-2, glaube ich, anschaust, wie die aus dem eigenen Einwurf, wie Kleindienst den Ball von rechts nach links schlägt zu Jan-Niklas Beste und die Bayern München, gute Abwehrspieler, die den gar nicht richtig attackieren, weil die sind gar nicht davon ausgegangen, dass er weiß, was er macht, und der weiß aber, was er macht, und bringt diese Flanke, und die Verteidiger können das dann nicht mehr verteidigen, weil die den nicht unter Druck gesetzt haben.
Ja.
Und wenn der ein bisschen Platz hat, ist er in der Lage, auch aus dem Halbfeld eine gute Flanke zu schlagen, die mit drei kommt, die Innenverteidiger so aus dem Konzept bringen. Ja. Das finde ich ganz spannend zu sehen, und das hat er jetzt auch schon ein paar Mal bewiesen, wie er das macht, dass er es kann. Und ich würde den mitnehmen. Ich glaube, das könnte ein Überraschungsmoment sein, auch vor allen Dingen für die Gegner. Wenn er reinkommt, für mich wäre das dann sogar auch mein Überraschungsspieler. Soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster. Mein Überraschungsspieler auch der EM.
Oh wow, okay. Du hast ein großes Herz, ich verstehe.
Ich glaube auch, dass er ganz gut mit Toni Kroos harmonieren kann und vor allen Dingen auch mit Wirtz.
Spannende Kombo, ja.
Wir haben über Gündogan gesprochen. Ich denke auch, dass er mit Gündogan richtig gut spielen kann, weil er den Ball nicht verliert. Der weiß, was er macht mit dem Ball. Ja. Der geht nicht in ein Dribbling und verliert das, sondern er würde den Ball entweder wieder zurückspielen. Das heißt, wir haben den Ball nicht verloren, oder er bringt eine gute Flanke.
Ja, absolut.
Ist dann halt auch, was du meintest vorhin mit den Torhütern, taktisch etc., was könnte man als Überraschungseffekt nehmen? Da ist er richtig, richtig gut. Man hat ihn vielleicht nicht so auf dem Schirm. Wir schon. Das ist ja klar.
Ja.
Genau.
Ja, spannend. Ja,
schön, danke, dass ich über ihn, dass wir das Thema aufgemacht haben und dass wir nochmal über ihn sprechen
durften.
Ja,
natürlich. Ja.
Man merkt meine Bewunderung an dem einfachen, aber effektiven Fußball.
Ja, vielleicht ist es auch manchmal gar nicht mehr. Ne?
Fußball ist simpel. Das ist es ja.
Und
es ist
jemand, der
das
mit
toll.
So viel Leichtigkeit auf den Platz bringt, was man ja oder wie soll ich sagen, manchmal, ich muss es jetzt sagen, manchmal höre ich dann Journalisten sprechen, so, man weiß nicht, ja, so wenig Emotionen oder zu wenig dies oder das, und ich glaube das nicht. Ich glaube, dass jeder, der da antritt, einfach im Herzen, im Blut, in der Seele unfassbar begeistert ist und präsent. Ne? Und wir wissen ja, wenn es leicht aussieht, dann kann es keiner, ne? Dann kann es wirklich nur einer. Wenn du weißt, der schießt super Flanken und du kannst ihn nicht stoppen, dann schießt er keine super Flanken, das ist Weltklasse, Punkt. Das muss man einfach so anerkennen.
Ja, ich meine, wir sind in der Rückrunde. Ja. Das hat er in der Hinrunde schon gemacht.
Ja, ja, deshalb. Also, das ist kein Zufall.
Ja.
Und das ist nicht so was, wo man sagt, ach, wir haben Gegenmittel, ne? Das beweist er ja auch. Und das gilt für alle die Spieler, die das super machen, wo es einfach aussieht, ne? Das sind ja auch, um die Kurve zu schlagen, zu Gündogan, was der macht, ist einfach, ne, manchmal sieht es zu einfach aus, wenn er steht und seine Position hält, in so, wo man dann nicht ganz genau weiß. Gerade in den letzten zwei Spielen, wo hält der jetzt die Position oder hat er noch nicht reagiert? Und dann merkt man so, ey, der weiß genau, was er macht. Der hält das Spiel aufrecht, ne? Und der macht Lücken möglich, die er durch Laufwege nicht machen kann. So, der hat das gerafft, der macht das und diese Einfachheit daran, diese Einfachheit auf den Platz zu übertragen, dieses ansteckbar zu machen, das hat eine Klasse für sich, von der ich sehr begeistert bin. Und da hast du recht, die sehe ich beim Beste auch.
Das ist schön. Und das wäre doch Wahnsinn.
Ja.
Das wäre doch Wahnsinn. Der kommt dann da mit und spielt danach, wenn er auf sich aufmerksam macht, durch eine gute EM, in einem Top-Team.
Ja.
Das wäre doch.
Ja. Man gönnt's ihm.
Ja, man gönnt's ihm.
Ja. Ja, Philly, dann danke ich dir auf jeden Fall für unseren Personalien-Podcast. Mal die Oldies angeguckt,
ich
die
danke
festen
dir.
Positionen. Deine Überraschung. Danke, dass du eine Überraschung mitgebracht hast. Ich glaube, wir gehen so unfassbar stark ins Turnier rein. Und wer weiß, vielleicht gibt es noch andere Überraschungen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Ich mich auch.
Bleib gesund und begeistert.
Danke, gleichfalls.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Sarah, mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.